Was war das denn? Auch drei Tage nach dem Treffen von Donald Trump und Volodymyr Zelensky steht die Welt noch unter Schock. Für viele ist dieses völlig aus dem Ruder gelaufene Treffen zweier Präsidenten nicht weniger als das Ende der alten Weltordnung. Soweit so schlecht die Nachrichten aus der internationalen Politik. Zwei, drei Ebenen darunter sucht Deutschland zeitgleich eine neue politische Führung. Die Aufgaben sind riesig. Sie muss in einer dramatisch veränderten Weltlage deutsche Interessen vertreten und zusätzlich Führung in Europa übernehmen. Deutet man die letzten beiden Wahlausgänge richtig, dann wird zumindest im Bund bald schon eine schwarz-rote Regierung die Verantwortung haben. Und in Hamburg wollen SPD und Union zumindest miteinander reden. Nach den Wahlen Zukunftskoalition Schwarz-Rot, das ist mein Thema jetzt bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Christoph Ploss von der CDU und Metin Hack-Verdi von der SPD. Beide Bundestagsabgeordnete für ihre Parteien, beide für einen Wahlkreis jeweils in Hamburg. Willkommen hier im Studio.
Guten Abend.
Moin.
Herr Hack-Verdi, wir haben gerade zwei Wahlen hinter uns gebracht. Wahlen sind in einer Demokratie so etwas wie das Hochamt. Führer der freien Welt war bislang immer der amerikanische Präsident. Nachdem wir den letzten Freitag erlebt haben, kann man das jetzt eigentlich so noch sagen?
Nee, kann man nicht. Wenn aber gleich die Anschlussfrage ist, wer ist es denn dann? Dann werden ja andere Personen gefragt. Das müssen wir aber, ich glaube, da besteht auch ein größerer Konsens bei uns in Europa. Das müssen wir in Europa auf verschiedene Schultern verteilen. Wenn ich Europa sage, meine ich Europäische Union und UK. Wir haben ja Bilder jetzt aus London gesehen und vorher mit Keir Starmer in Washington. Das müssen wir uns schon zusammenlösen, denn die Aufgabe ist zu groß, als dass es dann noch einen gibt oder eine gibt, die folgt.
Trump hat ja eine krasse Täter-Opfer-Umkehr betrieben in diesem Gespräch. Das ist das, was uns auch so schockiert hat hier in Europa. Die Frage ist nur, ob der Schock als solcher berechtigt ist. Ist es nicht so, dass sich schon lange, lange angekündigt hat, dass das Wertefundament zwischen den libertären, sehr konservativen Kräften in den USA und den ja eher liberalen, traditionell denkenden Europäern gar nicht mehr so gegeben ist? Und Sie kennen sich gut aus, Sie sind viel in den Staaten.
Na, angekündigt hat sich das auf jeden Fall schon seit Jahren. Nicht nur, wenn man Trump selber betrachtet, sondern auch, wenn man die libertären Strömungen in den USA über die letzten Jahrzehnte betrachtet. Aber dass es diese zugespitzte Form erreicht, dass es so eine, soll ich das sagen, verbale Schlägerei im Weißen Haus gibt, das kann man ja anders nicht bezeichnen. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Überrascht von dem Inhalt überhaupt nicht. Ja? Sie sagen Täter-Opfer-Umkehr. Das überrascht uns gar nicht. Die Amerikaner, die amerikanische Regierung wollen in diese Verhandlungsposition kommen, die nicht werteorientiert ist, sondern ob man da ein gutes Geschäft machen kann.
Herr Ploss, neben Trump fällt vor allem der Vizepräsident J.D. Vance auf als Scharfmacher. Das konnte man im Gespräch mit Zelensky sehen, aber auch schon zuvor auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da gab es ja auch einen Schockmoment, als er undemokratisches Verhalten deutschen Parteien gegenüber der AfD vorgeworfen hat und insgesamt Europa ein Defizit in Sachen Meinungsfreiheit bescheinigte. Worum geht es aus Ihrer Sicht der US-Administration unter Donald Trump? Will man Europa schwächen oder geht es tatsächlich darum, Europa zu zerstören? Das hat Ex-Außenminister Gabriel so gesagt.
Also es geht darum, dass die Europäer endlich das eigene Heft des Handelns in die Hand nehmen müssen. Also ich glaube, die Amerikaner erwarten, dass wir für unsere eigene Sicherheit sorgen. Den Amerikanern ist das Schicksal Europas weitestgehend egal. Die wollen sich aus der Ukraine zurückziehen. Das haben sie mehr oder weniger charmant immer wieder deutlich gemacht. Und denen geht es nicht darum, dass man jetzt die liberale Weltordnung oder die Demokratien gegenüber autoritären Systemen oder gegenüber Diktatoren wie Wladimir Putin verteidigt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr starke Zäsur, weil amerikanische Präsidenten vorher immer ganz klar auf der Seite Europas standen und es natürlich per se eine starke transatlantische Beziehung zwischen Europa und den USA gab. So, das ist jetzt anders. Das ist aber auch nicht völlig überraschend, wenn man sich die vergangenen Jahre in den USA die Entwicklung angeschaut hat. Und deswegen ist das, was wir jetzt am Freitag erlebt haben, was wir auch schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz erlebt haben. Ein erneuter Weckruf für Europa. Es ist nicht der erste Weckruf, es ist ein erneuter Weckruf. Und wir Europäer müssen endlich verstehen, dass wir stärker in unsere Sicherheit investieren, stärker in unsere Verteidigung investieren und dass wir in der Lage sind, eine starke europäische Verteidigungsunion aufzubauen, die in der Weltpolitik mitspielen kann und die in der Lage ist, auf weltpolitischer Bühne gegenüber Großmächten wie Russland, gegenüber Großmächten auch wie China oder man kann auch die USA nennen, mitzuhalten. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir zum Spielball der Großmächte USA, China oder Russland.
Wie das gelingen kann, darüber wollen wir reden. Da wird ja auf Deutschland eine ganz klare Verantwortung zukommen. Ich würde aber noch mal kurz bei J.D. Vance bleiben wollen. Ist er möglicherweise so etwas wie ein Sinnbild für den Unterschied zwischen der ersten Trump-Administration und der jetzigen? Man erinnert sich noch bei der ersten Regierungszeit von Trump einen US-Vizepräsidenten namens Mike Pence. Der war ganz klar konservativ, sogar evangelikal, aber er war am Ende dann doch so etwas wie ein glasklarer Transatlantiker und auch Demokrat. Also kann man sagen, dass die jetzige Trump-Mannschaft schlicht wesentlich radikaler ist als die erste?
Die jetzige Trump-Administration ist deutlich besser vorbereitet, weil beim ersten Mal waren ja viele Trump-Anhänger selber überrascht, dass Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Und die Trump-Administration ist da mehr oder weniger in diese Präsidentschaft gefallen. Das ist jetzt anders. Trump und seine Leute haben sich schon lange auf diese Präsidentschaft vorbereitet. Die wissen genau, was sie tun wollen. Die sind teilweise auch auf Rache aus. Sie haben aber auch ihre eigene Agenda. Teilweise haben sie auch Punkte, die man zumindest nachvollziehen kann. Denn dass wir in Deutschland und auch insgesamt in Europa zu wenig in unsere Verteidigung investiert haben, das ist sicherlich ein Punkt. Und da haben wir selber Verbesserungsbedarf.
Aber
das
müssen wir auch selbst besser vorbereitet oder auch radikaler?
Natürlich auch radikaler. Also besser vorbereitet und radikaler. Das würde ich beides so sehen. Und umso stärker ist jetzt der Bedarf, dass wir etwas tun. Weil wenn wir jetzt nichts tun, dann wissen wir nicht, ob die Ukraine das letzte Land ist, was Putin angegriffen hat. Es gibt ja sehr, sehr viele, die sagen, Putin wird dann weitere Länder angreifen und die Ukraine ist möglicherweise nur das erste Land. Und wie Friedrich Merz das so richtig formuliert hat, wir müssen uns aufs Schlimmste vorbereiten und das Beste hoffen.
Herr Querdi, Trump und Vance zielen ja sehr auffällend häufig und auch sehr scharf, gerade gegen Deutschland, wenn es gegen die Europäer geht. Woran liegt das? Hat das möglicherweise auch etwas mit dem Verhalten der alten Bundesregierung und da speziell von Scholz und Baerbock zu tun, wie die auf den amerikanischen Wahlkampf geblickt haben und wie sie sich auch geäußert haben?
Auch Frau Merkel war auch nicht so gut zu sprechen. Ne? Ich weiß es nicht. Es ist eine andere Philosophie. Und ich war im Saal in München, als J.D. Vance gesprochen hat. Ich war aber auch im Saal, als Mike Pence gesprochen hat vor Jahren. Und das ist schon ein Unterschied. Ja? Also die Forderung, den Europäern die Leviten zu lesen, dass sie sich gefälligst selber um ihre Sicherheit kümmern sollen und dass nicht der amerikanische Steuerzahler alleine regeln kann. Das ist ein Argument, das wir schon früher gehört haben, wo wir, muss man auch sagen, nicht immer auf der Höhe der Zeit waren. Und das ist ein berechtigter Einwand. Und den hat sehr, sehr forsch ein Vizepräsident Pence schon damals gebracht. Was aber J.D. Vance gemacht hat, ist was völlig anderes. Ja? Der hat gar nicht zur Sache gesprochen. Er hat gar nichts dazu gesagt, dass wir uns verbessern müssen, dass wir für unsere eigene Sicherheit sorgen müssen, dass wir die Ukraine unterstützen, sondern da hat er nichts zu gesagt. Er hat da den großen Kulturkampf aufgemacht. Er hat was von Freiheit, Redefreiheit gesprochen, die in Europa nicht gegeben sei, von Gegnern der Abtreibung. Also er hat die amerikanische Auseinandersetzung im Prinzip einfach nach außen getragen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, dass es Deutschland ist und die Administration, was Ihre Frage ist, sondern das ist sozusagen den Fehdehandschuh hinzuwerfen, um zu sagen, wir sortieren das hier neu. Ja? Wir sind nicht mehr der Alliierte, der wir mal waren. Und dann haben wir vielleicht Debatten darüber, wer welchen Anteil trägt. Sondern, nee, wir sind jetzt eigene Player. Ja? Ihr auch. Und ihr seht, wo ihr bleibt.
Und sind Sie da näher dran an Sigmar Gabriel, der von Zerstörung gesprochen hat? Dass das Motiv der Amerikaner sei?
Ich hoffe sehr, dass Sigmar Gabriel Unrecht hat. Aber wir müssen uns auf diese Möglichkeit zumindest einstellen. Das kann ja auch ein Prozess sein, der sich so langsam entwickelt. Wir können jetzt nicht einfach von heute auf morgen sagen, die Amerikaner sollen verschwinden und wir übernehmen das selber, weil wir es nicht können. Wir können auch nicht sagen, von heute auf morgen, wir übernehmen es jetzt ganz selber, weil wir es ja nicht können, sondern wir sollten schon versuchen, vernünftig einen Weg zu finden, dass wir möglichst lange die Abschreckungsmöglichkeiten der Vereinigten Staaten in Europa noch nutzen, zu unserer eigenen Sicherheit, damit der Ukraine-Konflikt erstens beendet werden kann und zweitens nicht weiter um sich greift, aber zweitens eben so schnell wie möglich die eigenen Fähigkeiten aufzubauen, dass wir nicht in Zukunft rumgeschubst werden, nicht nur von Russland und China, sondern dann auch noch von den USA.
Einen Weg zu finden, Herr Ploss, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Haben die Europäer, die Deutschen vielleicht noch nicht so richtig den richtigen Weg gefunden, wie man mit Donald Trump umgeht? John Bolton, das ist der ehemalige Sicherheitsberater von Trump, mittlerweile ein starker Kritiker von Trump, hat davor gewarnt, dass man die USA nicht durch unvorsichtige Vergleiche reizen solle, aus der transatlantischen Gemeinschaft auszusteigen. Und da gibt es ein Zitat, das in dem Zusammenhang immer häufiger genannt wird, von Friedrich Merz, ihrem Parteivorsitzenden vom Bundestagswahlamt. Da heißt es, so hat Merz gesagt, die Intervention aus Washington wäre nicht weniger dramatisch, drastisch und letztlich unverschämt als die Intervention, die wir von Moskau gesehen haben. Muss Friedrich Merz da vielleicht ein bisschen diplomatischer werden und einen besseren Weg finden?
Ich finde schon richtig, dass man auch klare Worte dazu einigen Entwicklungen findet. Aber ein Punkt ist, glaube ich...
Aber ist das diplomatisch?
Wir haben im Wahlkampf natürlich auch zu außenpolitischen Themen da klare Worte gefunden. Ich glaube, in allen Parteien, dass man im Wahlkampf auch das ein oder andere deutlich formuliert. Das halte ich für richtig. Wenn Friedrich Merz hoffentlich bald dann zum neuen Bundeskanzler gewählt wird, dann wird er sicherlich gegenüber Trump andere Worte finden. Das ist ja völlig
war
klar.
War nach dem Wahlkampf, ne, als er das gesagt
ja, hat. Ist jetzt ja klar, dass ein Wahlkampf immer etwas anders verläuft als danach. Das ist, glaube ich, auch bei vielen anderen Themen so. Aber ich würde trotzdem auf einen anderen Punkt hinaus. Wir haben gesehen, dass in den vergangenen Jahren die deutsche Außenpolitik häufig tatsächlich sehr übermoralisch in der ganzen Welt aufgetreten ist. Ne, Annalena Baerbock hat das dann immer feministische Außenpolitik genannt. Und häufig hat man andere Länder belehrt. Und manchmal wollte man auch mit Ländern gar nichts zu tun haben, die nicht immer die eigenen Werte teilen oder die andere Systeme haben. Natürlich würden wir uns wahrscheinlich am Tisch alle wünschen, es gäbe überall Demokratien und es wären ähnliche Strukturen wie bei uns. So sieht aber die Welt nicht aus. Und wir müssen in Deutschland auch stärker wieder die Gemeinsamkeiten suchen und auch lernen, mit Ländern gemeinsame Beziehungen zu pflegen und Gemeinsamkeiten herauszufinden, die nicht immer unseren demokratischen Maßstäben entsprechen. Und wir sollten diese Länder auch nicht belehren. Deswegen sollten wir jetzt auch mit Blick auf die USA nicht zu stark die Debatte führen, ist das immer in Ordnung, wenn der Trump sich so ausdrückt oder soll man das so oder so sagen, sondern wir müssen einfach erkennen, die Trump-Administration möchte sich weitestgehend aus Europa zurückziehen. Die haben überhaupt keine Lust mehr, amerikanische Steuergelder für europäische Sicherheit auszugeben. Und deswegen müssen wir dringend für unsere eigene Sicherheit sorgen. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Es ist weniger der Punkt, ob der Trump jetzt gut auftritt oder nicht oder was auch J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz sagt oder ob der sich stilvoll oder nicht stilvoll verhält. Der entscheidende Punkt ist, das, was jahrzehntelang gültig war, nämlich dass die Amerikaner für unsere Sicherheit einstehen, diese Gültigkeit gibt es nicht mehr.
Andererseits, ganz aus den Köpfen wird man das wahrscheinlich nicht bekommen können, was ein amerikanischer Präsident so sagt. Aber jedenfalls, es ist tatsächlich doch so, Herr Hagverdi, dass die deutsche Politik jetzt so die richtigen Ableitungen getroffen zu haben scheint aus diesen diversen Auftritten von Vertretern der neuen amerikanischen Administration. Alle betonen gerade im Bund, dass es jetzt schnell eine neue starke Regierung geben muss. Friedrich Merz wird gerade sehr charmant und umwirbt die Sozialdemokratie, weil er gesagt hat, dass eine starke Sozialdemokratie ein Wert an und für sich sei. Sind damit alle Gräben aus dem Wahlkampf beseitigt, weil es stimmt?
Nein, alle Gräben. Also das war schon schwieriger Wahlkampf, das muss man ja mal sagen. Auch in der Historie, wie er sich entwickelt hat. Und das wird nicht einfach verschwinden. Und das hören Sie auch allen Orten. Aber die Aufgabe, vor der wir stehen, ist einfach so groß, dass wir beides gleichzeitig wissen. Erstens, es ist ein Ausdruck von Verantwortung, jetzt zu versuchen, zusammenzukommen, um eine stabile Regierung zu bilden. Und gleichzeitig, naja, so kann es nicht weitergehen, wie es vorher gelaufen ist. Ja? Es gibt ja zwei Lehren. Ich komme jetzt gerade aus Hamburg. Und eine der Lehren ist ja, dass wir ein gutes, ruhiges Regieren geschafft haben. So haben wir unseren Erfolg dann auch zu verdanken, plus einem sehr hervorragenden Bürgermeister und der richtigen Politik. Und das muss uns gelingen, was ein fantastisches Ergebnis ist, wenn Sie sehen, also ich rede gerne über die Hamburger Zahlen, was ein fantastisches Ergebnis ist, weil wir derzeit nirgendwo in Deutschland diese Zustimmungswerte haben, insbesondere eine Woche nach der Bundestagswahl. Aber das muss das Ziel sein, auch für die Bundesregierung, für jede Bundesregierung, egal in welcher Konstellation. Die Menschen haben uns das übel genommen, was in der Ampelkoalition in den letzten Monaten gelaufen ist. Und es muss jetzt einfach nur den demokratischen Zusammenhalt wegen ruhiger laufen, professioneller laufen. Und dafür müssen wir so ein paar Dinge abstellen, die ganz normal sind im Wahlkampf und ein paar, die vielleicht auch außerhalb der Reihe passiert sind und jetzt mit Vertrauen aufgewogen werden müssen.
Vielleicht eine der Sachen, die außer der Reihe gelaufen sind, war der Auftritt von Friedrich Merz am Tag vor der Wahl. Da hat er von linken und grünen Spinnern gesprochen. Das hat vielen aus dem Lager der Grünen, aber auch vor allem der SPD sehr übel aufgestoßen. Dieser Rhetorikschwenk jetzt von Friedrich Merz, kommt er aus Überzeugung oder ist er auch so ein bisschen geschuldet, dass man jetzt auf die Sozialdemokratie zugehen muss, wenn man überhaupt eine Regierung bilden will, ohne die AfD?
Also erstmal gilt da das, was ich eben aussagte. Im Wahlkampf wird natürlich immer mal zugespitzt und vielleicht auch etwas derber formuliert, als man es in den Tagen nach einer Wahl tut. So, das ist, glaube ich, in allen Parteien normal. Auch Olaf Scholz und die SPD haben hier und da härtere Worte gefunden. Für die Grünen gilt das, für die FDP. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht überbewerten. Ich glaube, wir sind auch nicht gut beraten, wenn wir jetzt jedes Wort aus dem Wahlkampf auf die Goldwaage legen und die ganze Zeit damit eine Nabelschau betreiben. Wir müssen uns doch nur in der Welt mal umgucken. Sie haben selber das Beispiel vom vergangenen Freitag gebracht, die Pressekonferenz Zelensky-Trump. Wir sehen auch sonst, dass sich die Welt rasend schnell ändert, dass wir schwere außenpolitische Krisen haben. Wir haben Krieg in Europa. Es gibt dringend Handlungsbedarf. Und da würde ich uns allen empfehlen, dass wir jetzt nicht monatelang eine Nachlese des Wahlkampfs betreiben, sondern dass wir wirklich jetzt darauf achten, eine stabile, handlungsfähige Bundesregierung zu bilden, die möglichst in den nächsten Wochen ins Amt kommt und dann deutlich anders agiert, als es unter der Ampelkoalition der Fall war. Wenn das nicht geschieht, dann kann es sein, dass über europäisches Schicksal zwischen den USA und Russland in Ländern wie Saudi-Arabien entschieden wird. Und das möchte ich und das möchten auch viele meiner Kollegen vermeiden.
Ist es dennoch so einfach, Herr Hagverdi? Herr Merz hat ja auch stark auf die Antifa geschimpft. Antifaschistisch zu sein ist sowas wie ein konstituierendes Merkmal von den Sozialdemokraten. Schon seit vielen Jahrzehnten, die sich immer sehr klar auch in Parlamenten so gezeigt haben. Ist das so einfach? Kriegt man das jetzt so leicht weggewischt? Zwei Hamburger hier am Tisch, so viel Realpolitik geht dann doch, oder?
Na, antifaschistisch, das erwarte ich auch nicht nur von der SPD, sondern von allen demokratischen Parteien im Parlament. Ich glaube, das ist ein schwerer Fehler war, mit der AfD zu stimmen, ein paar Wochen vor der Wahl, und ein schwerer Fehler war, die deutsche Linke als Spinner zu beschimpfen vor der Wahl. So, die Frage ist ja, ist das wirklich nur dem Wahlkampf geschuldet? Ist das eine Zuspitzung, die mal so passieren kann, über die man hinwegsehen kann? Und dafür wenigstens das Abstimmen gemeinsam mit der AfD zu viel für meinen Geschmack. Und da müssen wir auch gemeinsam irgendwie von runterkommen. Ja? Und das hängt natürlich an Sondierungsgesprächen, dann vielleicht eventuell an Koalitionsgesprächen, dass wir ein Vertrauen entwickeln müssen, dass das sozusagen ein Ausrutscher war, den man macht in einer Zeit, wo es keine Mehrheit in einer Regierung gibt, ein paar Wochen vor der Wahl und vielleicht man die Nerven verloren hat, weil man da unbedingt diesen Punkt machen wollte, was die Migrationspolitik angeht. Aber in der Sache selber, stellen Sie sich das vor, es muss doch vollkommen klar sein, dass die Union niemals mehr wieder mit der AfD stimmt. Sonst ist ja so eine Koalition gar nicht möglich. Und das Vertrauen, das zu glauben, das muss man jetzt entwickeln. Insofern ist das schon eine Bürde, eine ganz schön große Bürde. Aber ich glaube, und das stimmt ja, was Herr Ploss sagt, die Herausforderungen da draußen sind jetzt so groß, so riesig, so groß, ich mache es jetzt wirklich pathetisch, ja, größer als mindestens in den letzten 30 Jahren, vielleicht noch länger für uns, dass wir darüber hinweg müssen, zumindest müssen wollen.
Wie sehr hilft es dann, wenn der Vorsitzende der Jusos fordert, der sehr wahrscheinlich nächste Bundeskanzler, muss sich dafür entschuldigen, dass er da das Gesetz oder beziehungsweise den Entschließungsantrag da mit der AfD zusammen abgestimmt hat? Ist das nicht ein bisschen arg hoch ins Regal gegriffen?
So hoch ist das gar nicht ins Regal gegriffen. Ja, das hat Rolf Mützenich natürlich auch gefordert, das wissen Sie. Es gibt eine Zäsur zwischen Wahlkampf und dann Koalitionsgesprächen oder Sondierungsgesprächen. Aber die AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie ist in Teilen rechtsextrem. Wir haben ein echtes internes Verfassungsproblem mit dieser Partei. Die ist nicht einfach nur nicht nett und teilt nicht unsere Inhalte, sondern die ist gefährlich für unseren Staat. Das war schon ein schwerer Fehler. Und ist auch keine persönliche Angelegenheit, erwarten keine Entschuldigung, sondern einen Ausblick, dass das nicht nochmal passiert. Und zwar nicht nur das Abstimmen, sondern sozusagen die Suche nach einer Mehrheit jenseits der Mitte, die man nur mit der AfD generieren kann. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das muss, wie in jedem Koalitionsvertrag, wenn es zu einem Koalitionsvertrag käme, das wären ja die typischen letzten zwei Seiten, es wird nur zusammen abgestimmt, das muss vertrauensvoll erarbeitet werden. Ich höre übrigens, dass das ja atmosphärisch ganz gut läuft, trotz dieses Wahlkampfs.
Herr Ploss, also ja, eine Entschuldigung, zu hoch gegriffen, ja. Aber kann es irgendwie
so eine Sicherheitsgarantie geben? Genau, erstmal würde ich gerne noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Also, wir hatten ja ein Machtvakuum, was durch das Ampelchaos ausgelöst wurde. Nicht? Die Ampel hat sich am Tag, als Donald Trump ins Amt gewählt wurde, im Prinzip selber gesprengt und hat ein riesiges Chaos in Deutschland angerichtet. Wir hatten keine stabilen Mehrheiten mehr im Bundestag. So, wir hatten in der Zwischenzeit aber sehr schlimme Entwicklungen in Deutschland erlebt. Wir hatten Anschläge erleben müssen in mehreren Städten Deutschlands. Und wir haben erleben müssen, dass zu Recht sehr, sehr viele Bürger, im Übrigen vor allem auch viele ehemalige sozialdemokratische Wähler, gefordert haben, dass die Migrationspolitik auf neue Füße gestellt wird und wieder Recht und Ordnung herrscht. Und wir haben Anträge in den Deutschen Bundestag eingebracht und zur Abstimmung gestellt, von denen wir zutiefst überzeugt sind, nämlich bessere Grenzkontrollen, dass man nur noch mit gültigen Einreisepapieren nach Deutschland kommen kann. Und das ist eine Politik für die Mitte der Gesellschaft, die Mitte erwartet. Und ich kann doch dann nicht sagen, wir tun nicht das Richtige, weil möglicherweise die Falschen zustimmen. Es gab keine Kooperation oder keine Zusammenarbeit mit der AfD. Das muss man nur einmal explizit festhalten.
Die Erklärungen sind aber in der
genau,
Welt.
Genau, aber das würde ich gern einmal sagen.
Keine Sicherheitsgarantie.
So, und jetzt für die Zukunft, weil ja so ein bisschen der Eindruck erweckt wurde, das kann sich alles wiederholen. So, erstens müssen wir es anders machen als die Ampel. Die Ampel war wirklich Chaos für Deutschland und auch für Europa und hat uns schweren Schaden zugefügt. Und wir wollen ja jetzt eine stabile Regierung bilden. Das ist unser Ziel, und zwar so schnell wie möglich. Und wenn wir eine stabile Regierung bilden, dann stellt sich ja gar nicht die Frage, stimmen neben Union und SPD noch andere mit, weil wir dann eine stabile Mehrheit auch im Deutschen Bundestag haben. Deswegen ist das jetzt eine Phantomdebatte. Viel wichtiger ist es, dass jetzt alle zusammenkommen und auch wirklich jetzt nicht eine zu lange Nachlese des Wahlkampfs betreiben. Weil die Welt wartet nicht auf uns. Allein was in den letzten 3-4 Tagen passiert ist, das muss alle dazu bringen, jetzt eine stabile Regierung zu bilden.
Die Diskussion werden Sie vermutlich dann hinter verschlossenen Türen führen müssen, auch mit Frau Esken. Man muss ja so ein bisschen wieder runterkommen, was man zumindest da im Wahlkampf dann gesagt hat. Lassen Sie uns konkret werden, was man so hört aus den Verhandlungen. Was man gehört hat, ist beispielsweise, dass es ein zweites Sondervermögen für die Bundeswehr geben soll, das deutlich höher ist als das bestehende. Das sind zur Erinnerung ja trotzdem auch 100 Milliarden gewesen, also kein kleiner Betrag. Ist das richtig? Also wird da gerade konkret drüber gesprochen und was für Summen stehen da im Raum?
Also wir haben uns ja alle darauf verständigt, dass wir aus diesen Beratungen jetzt nicht öffentlich berichten und das öffentlich diskutieren, weil das auch eine wichtige Grundlage für ein gegenseitiges Vertrauen ist.
Aber es ist das ja in der Welt.
Genau, so, aber deswegen will ich jetzt hier nicht irgendwelche Zahlen einfach in die Runde geben. So, dass wir immer gesagt haben, wir könnten uns ein Sondervermögen vorstellen, das haben wir schon in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode getan. Wir haben ja auch dem Sondervermögen zugestimmt. Weil das eine zweckgebundene Investition ist. Das ist im Übrigen auch der Unterschied zu der Debatte, soll die Schuldenbremse abgeschafft werden oder stark geschwächt werden. Also wir sagen, wir könnten uns eher ein Sondervermögen vorstellen. ob es jetzt für Infrastruktur ist, ob es jetzt für eine Investition in die Bundeswehr ist oder für was anderes, weil das wirklich sehr zielgerichtet ist und dann auch bei den großen Herausforderungen unser Land voranbringen kann. Eine Auflösung der Schuldenbremse halten wir für falsch, weil das bedeuten würde, dass im negativen Sinne die Schleusen für alle Zeiten geöffnet würden und einfach ganz, ganz viele Kredite zulasten der jüngeren Generation aufgenommen würden und es überhaupt keine Ausgabenkritik mehr geben würde. Deswegen, Sondervermögen ist auf jeden Fall möglich, ohne dass ich jetzt hier konkrete Zahlen nennen kann.
Es soll ein zweites geben, das ist zumindest auch schon öffentlich geworden, ein zweites Sondervermögen im Rahmen dieser Koalitionsverhandlungen, nämlich für ein Infrastrukturpaket. Das hört sich zum einen so ein bisschen nach sozialdemokratischer Handschrift an. Gehen Sie denn damit, dass es in Ordnung ist, da Sondervermögen jeweils für diese beiden Dinge zu machen? Oder wäre es aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der SPD ehrlicher, man würde direkt an die Reform der Schuldenbremse gehen?
Ja, Sie kennen doch die Antwort. Wir wollen die Schuldenbremse reformieren. Ich höre jetzt zum ersten Mal einen Unionsabgeordneten, der sagt, er ist auch für ein Sondervermögen.
Wir haben in der Legislatur aber auch zugestimmt.
Für Infrastruktur. Das habe ich eben zum ersten Mal gehört. Das finde ich gut.
Das zeigt ja, dass
da Bewegung in der Sache ist.
Und würden Sie dann nehmen oder doch lieber an die Schuldenbremse?
Nein, also ich verhandle hier nicht öffentlich, ja, und ich kommentiere auch keine Zahlen, sondern nur das, was Sie fragen. Und die bessere Lehre wäre natürlich, die Schuldenbremse zu reformieren. Übrigens nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene. Aber für uns ist jetzt, das ist eine schwierige Lage. Wir haben schwierige Mehrheitslagen. Sie brauchen große Mehrheiten für Verfassungsänderungen. Das ist kein Wünsch dir was hier. Für uns Sozialdemokraten und Sozialdemokraten war von Anfang an zu Beginn des Wahlkampfs wichtig, dass wir einen Großteil von Investitionen bekommen. Nicht nur, wie Sie sagen, in Infrastruktur, weil das ja an allen Ecken und Enden quietscht in unserem Land, sondern eben auch beim Thema Sicherheit. Wenn es da Instrumente gibt, die geeint werden können, um diese riesigen Mehrheiten, die man dafür braucht, eine Verfassung zu ändern, dann bin ich dafür. Es wäre richtiger, es anders zu machen, aber ich glaube, das ist nicht die Zeit jetzt, um sozusagen dogmatisch auf das Richtige zu pochen, um dann das wirklich Richtige nicht zu tun, sondern wir müssen schnell in die Puschen kommen. Das gilt genauso für die Unterstützung der Ukraine und die Unterstützung der Bundeswehr, genauso wie für die Bahn. Sehen wir ja jeden Tag. Da müssen wir schnell besser werden. Und ich bin froh, ich sage Ihnen, ich bin wirklich persönlich auch froh als Bürger dieses Landes, dass wir diese dogmatische Schuldendebatte, die wir in den letzten Monaten hatten, das ist natürlich der Union geschuldet, aber vor allem auch der FDP in der Ampelkoalition, dass wir die jetzt hinter uns lassen und schnell versuchen, pragmatische Lösungen zu finden, die der Gesellschaft nützen.
Herr Ploss, nochmal zu dem Vorteil von Sondervermögen im Vergleich zu einer Schuldenbremse. Wenn man sagt, man nimmt jetzt zwei große Bereiche raus und würde sagen, das finanziert man eben durch Sondervermögen, dann ist es doch eigentlich so, dass im Regelhaushalt eben mehr Geld für andere Dinge zur Verfügung stehen. Also ist das nicht in gewisser Weise auch eine Mogelpackung, weil man dadurch, dass man bestimmte Dinge, die man sonst im Regelhaushalt finanzieren würde, rausnimmt, dann beispielsweise mehr Geld hat, um Dinge zu finanzieren, die wiederum der SPD wichtig sind. Ich nehme jetzt mal beispielsweise das Rentenniveau stabil zu halten und das dann mit Bundeszuschüssen zu finanzieren.
Das kann sein, muss aber nicht sein. Denn klar ist doch, dass wir spätestens nach der Entwicklung in den letzten Tagen deutlich mehr Investitionen in unsere Bundeswehr brauchen. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Und wenn wir jetzt hier noch andere Parteien am Tisch hätten, die würden da auch zustimmen. Wir werden Investitionen benötigen in den nächsten Jahren, die deutlich über die Mittel gehen, die wir in den vergangenen Jahren in den Haushalt einstellen konnten. Sodass man begründen kann, es gibt jetzt eine Sonderinvestition. Dafür gibt es dann durchaus Argumente. So, man kann das auch noch auf andere Bereiche ausweiten. Wir haben das ja in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode auch gemacht mit dem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr nach der berühmten Zeitenwendenrede von Scholz. So. Das heißt aber ja nicht, dass dann die regulären Mittel im Haushalt für die Bundeswehr eingestellt werden oder umgewidmet werden für noch mehr Ausgaben fürs Bürgergeld. Also da würden wir natürlich nicht mitgehen, sondern das sind dann zusätzliche Maßnahmen, die man beschließen würde. Der Vorteil eines Sondervermögens ist immer, dass man sehr zielgerichtet in ein gewisses Feld investiert. Also ob es jetzt Infrastruktur ist, ob es die Bundeswehr ist, ob es Wissenschaft und Forschung ist, was auch immer. Ohne dass man die wichtige Schuldenbremse kaputt macht. Denn die Schuldenbremse soll ja die jüngeren Generationen schützen und dafür sorgen, dass die verantwortlichen Politiker nicht einfach sagen, ach, ist ja super, wir nehmen einfach ganz viele Kredite auf, da haben wir keine unangenehmen Diskussionen, ob wir vielleicht das Bürgergeld reformieren müssen oder irgendwo sparen müssen, können wir einfach immer mehr Kredite aufnehmen und das müssten irgendwann die Jüngeren abzahlen. Und deswegen finde ich, es ist immer ein großer Unterschied, ob man jetzt sagt, ach, die Schuldenbremse soll weg. Oder es gibt möglicherweise für die Bundeswehr ein Sondervermögen.
Sie haben gesagt, wenn man andere Parteien mit an den Tisch holen würde, dann würden die das auch so unterschreiben, dass man mehr Geld für die Bundeswehr braucht. Die Linken haben sich jetzt dazu zu Wort gemeldet. Die Parteivorsitzende, die hat gesagt, es gibt mindestens mal Fragen. Man möchte erst mal wissen, wo die ersten 100 Milliarden überhaupt gelandet sind. Also so ganz unumstritten scheint es ja nicht zu sein.
Also die Linkspartei hat ja sehr deutlich gemacht, dass sie eigentlich kein Sondervermögen für die Bundeswehr mittragen möchte, weil die Linke das grundsätzlich ablehnt. So, und da ist die Linke ähnlich drauf wie die AfD. Ich hatte jetzt eher auch an andere Parteien in der politischen Mitte gedacht und nicht an die Parteien, die sich an dem linken oder rechten Rand befinden. Wir sollten uns davon in der Tat nicht abhängig machen, wenn wir jetzt eine stabile Regierung bilden, was die Parteien am linken und rechten Rand sagen.
Herr Gwerti, dann haben Sie aber ein gemeinsames Problem, weil man muss ja trotzdem die Zweidrittelmehrheit auch für ein Sondervermögen zustande bekommen. Wenn man das mit dem neuen Bundestag machen will, dann braucht man die Linke. Und die hat sich eingelassen, wie sie sich eingelassen hat und was ich gerade gesagt habe. Also was nun?
Ja, die Optionen liegen ja auf dem Tisch. Ich kann da nicht zu sagen, ob wir mit den Mehrheiten des neu gewählten Bundestages oder mit den alten Mehrheiten was tun. Das muss man letzten Endes, das ist ja ein Kernbestandteil zunächst einmal der Gespräche zwischen Union und SPD, die dann erweitert werden müssen, um diese Mehrheiten, von denen Sie sprechen, zu erreichen. Ich glaube, dass es viele alte Debatten gibt, die alte Debatte, ob die Schuldenbremse an sich reformiert oder ganz weg soll, wie das einige im Bundestag fordern, oder ob man daran festhalten soll, ob man sparen soll, um die Bundeswehr, wie es noch vor Wochen hieß, weiter zu unterstützen. Das sind alles wichtige Debatten, wo sich auch unterschiedliche Denkschulen wiederfinden und unterschiedliche Parteien. Ich glaube, das sollten wir denen auch nicht wegnehmen. Und das ist wirklich auch eine komplizierte Debatte. Ich glaube, ich zumindest stehe noch unter dem Eindruck dieses Gesprächs mit Herrn Zelensky im Weißen Haus. Und ich bin auch kein Schwarzmaler. Ich glaube nicht, dass das alles den Bach runtergeht und immer der Worst Case eintritt. Aber wir haben schon in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, nicht nur in Washington, sondern auch in Moskau. Und von Peking hören wir gar nichts, und zwar nicht, weil die nichts zu sagen haben, sondern weil die sich einfach nur freuen über das, was gerade passiert, dass das hier eine besondere Lage ist. So, deswegen verzichte ich darauf, hier Grundsatzbeschlüsse der Partei Die Linke zu kommentieren. Ich verzichte darauf, die dogmatische Debatte zu führen, was Ökonomen sagen zur Schuldenstandsquote in Deutschland. Wir liegen 20 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt in der Eurozone. Ich verzichte darauf. Wir haben diese Argumente alle ausgetauscht vor der Wahl. Wir müssen jetzt liefern. Wir müssen jetzt liefern, und das Wir ist das sehr inkludierte Wir für unser Land.
Herr Ploss, Sie dürfen sofort darauf reagieren, aber ich gebe Ihnen trotzdem eine Frage mit, weil Sie müssen ja Realpolitik betreiben, also Sie müssen ja so ein Gesetz
auf
den Weg bringen. Ja, Sie müssen es aber dann auch sozusagen auf die Straße bringen. Wollen Sie wirklich mit dem alten Bundestag noch eine Zweidrittelmehrheit organisieren? Dann wissen Sie ja, was passiert.
Das steht alles noch gar nicht fest. Also
ansonsten brauchen Sie die Linke.
Genau, also demokratietheoretisch kann man darüber diskutieren. Ne? Das Argument teile ich durchaus, aber das ist dann häufig eine Abwägungsfrage. Auf der einen Seite sehen wir ja, was allein in den letzten Tagen überall in der Welt passiert ist. Und wir können natürlich jetzt auch nicht sagen, naja, wir warten jetzt noch ein paar Wochen, bis sich der neue Bundestag konstituiert. Ich würde aber gern noch auf einen anderen Punkt hinaus. Wir reden jetzt immer nur darüber, wie können wir am besten neue Kredite aufnehmen und neue Schulden machen. Die Frage kann man diskutieren. Wir werden aber auch dahin kommen müssen, in einer Welt, in der vielleicht sogar Kriege wieder eine gewisse Normalität bekommen, in der Großmächte andere Nationen bedrohen, dass wir die verteidigungspolitischen Ausgaben in den regulären Haushalt einbauen müssen, so wie das in all den Jahrzehnten in der Bundesrepublik auch der Fall war. Also unter Willy Brandt gab es noch einen Anteil an den Ausgaben für Verteidigung von deutlich über 3% am Bruttoinlandsprodukt. Also das war viele Generationen über normal, dass man auch viel in die Bundeswehr investiert, weil allen damals bewusst war, nur wenn man in die Sicherheit investiert, kann man die eigene Freiheit schützen. Und da werden wir wieder hinkommen müssen. Also wir werden auf Dauer nicht sagen können, wir nehmen immer nur neue Kredite auf und leben über unsere Verhältnisse. Wir werden irgendwo auch eine Ausgaben- und Aufgabenkritik brauchen. Und dafür werbe ich auch sehr.
Die Erkenntnis, ich glaube, die ist bei allen angekommen. Auch nochmal an Sie, Herr Quere, die Frage trotzdem, Sie müssen das ja auf die Straße bringen, dass jetzt mehr Geld investiert werden soll. Wie sehen Sie denn da drauf, ob man mit dem alten Bundestag oder mit dem neuen Bundestag agieren sollte? Das ist ja zumindest erkennbar, wie da sozusagen eine Steilvorlage für Leute, für politische Parteien, die das ausnutzen wollen.
Ich befürchte auch, ich sage Ihnen, das ist jetzt meine persönliche Meinung als Bürger dieses Landes. Wenn Sie mich das vor 2 Jahren gefragt hätten, dass es eine Verfassungsänderung in Erwägung gezogen würde, nach einer Bundestagswahl, bevor sich der neue Bundestag konstituiert, hätte ich gesagt, nee, das können Sie nicht machen. Also Sie können doch nicht, oder? Aber die Lage ist dramatisch. Die Lage ist wirklich dramatisch. Wir haben hier über einen Teil übrigens noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja einen relativen Konsens darüber, dass wir was in die Sicherheit investieren müssen, auch in die Infrastruktur. Wir haben auch wirtschaftliche Herausforderungen in diesem Land. Wir müssen da einen richtig großen wirtschaftlichen Impuls reinbringen in unsere Gesellschaft. Und wir müssen übrigens der Weltgemeinschaft zeigen, nicht nur unseren Partnern, wir müssen unserer Weltgemeinschaft zeigen, dass wir handlungsfähig sind und dass wir diese Herausforderungen ernst nehmen. Ganz Europa guckt auf uns. Nicht nur Washington, nicht nur Moskau. Und weil das so ist, weil es wirklich dramatisch ist, und ich möchte das nicht übertreiben, aber es ist ernst, die Lage ist wirklich ernst. Nur deshalb kann man das in Erwägung ziehen, es trotzdem zu versuchen. Wir sind noch nicht so weit. Darüber wird ja in erster Linie, das sind ja konzentrische Kreise, erst zwischen Union und SPD gesprochen. Dann werden wir mal sehen, wie weit wir da kommen. Ich hoffe sehr, dass wir da weit genug kommen, dass das Vertrauen in diesen Runden so wächst, dass man sich diesen Fragen widmen kann. Aber was ich für völlig unmöglich gehalten hatte, noch vor wenigen Monaten, würde ich sagen, ist jetzt einfach so dramatisch geworden, dass wir es zumindest nicht ausschließen sollten.
Der Impuls für die Wirtschaft, von dem Sie sprachen, das kann ja dann beispielsweise das zweite Sondervermögen sein für die Infrastruktur.
Auch für die Bundeswehr. Unterschätzen Sie nicht die wirtschaftlichen Impulse, die ein großer Defense, ein großer Sicherheitssektor auslösen kann.
Insofern muss man möglicherweise sogar sagen, dass das, was da im Weißen Haus passiert ist am letzten Freitag, vielleicht sogar zur rechten Zeit gekommen ist, weil man genau mit dem Verweis darauf eben jetzt doch noch mit dem alten Bundestag handeln kann und mehr Leute nämlich ihrem Argument folgen, dass man sagt, man kann nicht warten, bis der neue Bundestag sich konstituiert.
Wenn Sie mich vor 3 Monaten gefragt hätten, hätte ich gesagt, ich hätte es auch schon vor 3 Monaten machen können. Ich habe diese Show mit Herrn Selenskyj, die habe ich nicht gebraucht, aber andere schon. Sie wissen ja, dass die Sozialdemokratie da ihre Meinung jetzt nicht ändern muss seit letzter Woche, wie wir diese Finanzierungsinstrumente einsetzen wollen. Das ist jetzt aber so gelaufen, wie es gelaufen ist. Es gab keine Mehrheit in der Ampel dafür, es gab keine Mehrheit mit der Union, was eine verfassungsgebende Mehrheit in der letzten Legislatur anging. Also sind wir jetzt in dieser Situation. Ich kann mich jetzt hinsetzen, ich bin Sozialdemokrat, wir haben es ja schon immer gesagt, wir hatten da immer recht, hätten wir es mal schon vorgemacht. Aber jetzt ist die Lage so dramatisch, dass wir, und ich will das jetzt auch nicht nachtreten, ich freue mich wirklich als Bürger dieses Landes darüber, dass jetzt Bewegung in diese Sache kommt, denn ja, noch vor 3 Monaten war wieder, das komplett zugenagelt.
Herr Ploss, Sie haben jetzt die Möglichkeit, einmal noch in die Vergangenheit zu blicken oder jetzt die Chance zu nehmen, die Union als Zukunftspartei darzustellen, weil ich Ihnen nämlich die Frage stelle. Es ist bei allen angekommen, die Zeitenwende muss jetzt umgesetzt werden. Das wurde nicht umgesetzt, da ist, glaube ich, auch Einigkeit, besteht da noch mit der alten Koalition. Die 3, 4 Hauptmaßnahmen, die eine Zeitenwende Wirklichkeit werden lassen. Was ist das, was schwebt der Union davor?
Ja. Also, ich will einmal zumindest noch sagen,
die
Union, ja, den Punkt würde ich gerne noch einmal klarstellen. Also wir haben im jetzt zu Ende gehenden Bundestag oder in der zu Ende gehenden Legislaturperiode immer gesagt, wir müssen mehr in die Bundeswehr und Verteidigung investieren. Wir haben nur gesagt, wir brauchen auch eine Ausgaben- und Aufgabenkritik. Also es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite 4 Milliarden Euro jeden Monat fürs Bürgergeld ausgeben und nie die Frage stellen, kann man vielleicht da auch irgendetwas streichen oder reformieren.
Das Punkt angekommen, jetzt die
30. Deswegen brauchen wir auf der einen Seite eine Ausgaben- und Aufgabenkritik. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir werden auf Dauer nicht alles mit immer mehr neuen Schulden lösen können. Das Zweite ist, wir brauchen dringend eine neue Prioritätensetzung bei den Ausgaben. Wir brauchen mehr Investitionen in die Sicherheit, in die Bundeswehr, in die Verteidigung und auch in die Infrastruktur. Und wir brauchen daneben noch dringend weitere Reformen wie zum Beispiel schnelleres Planen und Bauen, in dem beispielsweise das Verbandsklagerecht eingeschränkt wird. Und wir benötigen auch dringend Entbürokratisierungsmaßnahmen. Wenn wir das hinbekommen in den ersten Wochen der GroKo, dann wäre unserem Land wirklich gedient.
Herr Querdi, was sind so aus Ihrer Sicht die Prioritäten, die man aus sozialdemokratischer Sicht nicht auslassen darf?
Ich verzichte mal auf die Wahlkampfpunkte, um die in die richtige Reihenfolge zu bringen. Wir haben riesengroße Herausforderungen, außenpolitischer Art, auch innenpolitisch, was die Wirtschaft angeht. Es wird dauerhaft nicht möglich sein, in unserem Land Mehrheiten zu organisieren, um in die äußere Sicherheit zu investieren. Es wird dauerhaft nicht möglich sein, eine Mehrheit in diesem Land dafür zu gewinnen, dass man sich zur parlamentarischen offenen Gesellschaft bekennt und gleichzeitig die europäische Integration vorantreibt, vielleicht sogar Souveränitäten in Zukunft abgibt, in einem sich weiter integrieren in Europa. Das wird alles nicht gelingen, wenn wir nicht in den Zusammenhalt der Gesellschaft investieren. Wir können jetzt nicht einfach das Steuer rumreißen und sagen, jetzt müsst ihr aber alle, insbesondere ihr unteren 30% Einkommen, die Gürtel noch enger schnallen, damit wir die Bundeswehr besser ausrüsten können. Das funktioniert eben nicht nur ökonomisch nicht, sondern wir müssen auch ein starkes Signal in die Gesellschaft setzen, damit wir das zusammen machen.
Damit ist schon so ein bisschen gekennzeichnet, wie die Gespräche verlaufen werden. Also Sie haben den sozialen Aspekt jetzt sehr stark betont. Herr Ploss, jetzt kann man an dem Punkt doch sehr gut die Glaskugel mal rausholen. Also die Erkenntnis ist hier am Tisch vorhanden. Es muss jetzt schnell gehen, aber wie schnell kann es denn gehen? Wann wird der Koalitionsvertrag stehen? Es wurde vor dem Gespräch von Zelensky mit Trump gesagt, zu Ostern. Ist diese Einschätzung noch zu halten oder muss es jetzt noch schneller gehen? Also bis wann?
Wir brauchen besser heute als morgen eine stabile, handlungsfähige Bundesregierung.
Vor Ostern.
Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall vor Ostern fertig sind mit all den Gesprächen, weil wir ja wirklich sehen, dass in der ganzen Welt es dramatische Entwicklungen gibt. Und deswegen müssen sich alle wirklich jetzt am Riemen reißen. Wir müssen unserem Land dienen. Wir müssen alles dafür tun, dass schnell eine Bundesregierung gebildet werden kann. Und dann die zahlreichen Probleme, über die wir uns ja einig sind, dass die gelöst werden.
Und bei der sozialen Frage geht man auch auf die SPD.
Ich will eins explizit sagen. Wir stehen für einen starken Sozialstaat, der den Schwachen und Bedürftigen hilft. Aber wir wollen, dass der Sozialstaat wirklich auch nur denen hilft, die Hilfe benötigen. Und nicht, dass nach dem Gießkannenprinzip Milliarden ausgeschüttet werden. Deswegen müsste das Bürgergeld reformiert werden. Ich glaube auch, dass da viele Sozialdemokraten insgeheim sagen, da gehen wir mit. Und dass wir da in den Gesprächen auch zu einer Lösung kommen werden.
Herr Querdi, auch an Sie eine Frage, die eher sozusagen ein Vermuten zulässt. Denn ein Wissen, Sie fahren bald wieder in die USA, werden da Gespräche führen. Was glauben Sie? Ist es noch mal denkbar, dass die Amerikaner zurück an den Tisch kommen und mit den Europäern Seite an Seite für gemeinsame Werte in der Welt streiten?
Ausgeschlossen ist das nicht, aber das steht jetzt derzeit nicht an. Wir können uns wünschen, dass die nächsten Wahlen, die Midterm Elections in dem nächsten Jahr, da Veränderungen bringen. Aber mein Eindruck ist bisher, dass das vielleicht nicht der Fall ist und wir können uns darauf nicht verlassen.
Und bis dahin ist es ja auch noch ein bisschen hin, bis zu diesen Midterms. Herr Querdi, Herr Ploss, vielen Dank für das Gespräch, für die Gerne. Diskussion hier im Studio. Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Bei Phoenix folgt jetzt wie immer das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.